den Text, den der Axel zu Beginn erwähnt hat, also den von letzter Woche, den habe ich euch letzte Woche im Anbetungsteil vorgelesen. Und so wie es dem Axel ging, völlig unabgesprochen, ging es mir auch in der letzten Woche. Dieser Text verfolgte mich. Und zwar deshalb, weil ich ihn las letzte Woche und dachte, naja, im Grunde genommen reicht das doch für einen Gottesdienst, oder? Im Grunde genommen ist doch alles andere nur noch Beiwerk. Es würde doch komplett reichen, wenn man nur diesen Text lesen würde. Hat das vielleicht einer von euch auch gedacht, zufällig? Vermutlich nicht, ne? Weil ihr habt ja nicht die Zeit gehabt, euch damit zu beschäftigen. Also habe ich gedacht, dann nehmen wir uns jetzt die Zeit, oder? Und beschäftigen uns mal mit dem Text. Ich lese ihn euch nochmal vor und dann versucht mal nachzufühlen, ob so ansatzweise der ein oder andere Gedanke bei euch auch in diese Richtung gehen könnte. Ja, ob ihr es nachvollziehen könnt, was ich so denke. In dem Sohn zeigt sich die göttliche Herrlichkeit seines Vaters. Denn er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Das ist das, was der Axel vorhin gesagt hat. Ja, es ist die in seinem Wort ist die Macht, die alles trägt, die alles zusammenhält. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit und nun den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, dem alle Macht gehört. Da ist die komplette Botschaft drin. In diesem einen Text ist die komplette Botschaft. Mehr Botschaft geht gar nicht. Mehr Botschaft braucht es vielleicht auch gar nicht. Also könnte ich ja jetzt hier an der Stelle auch schon wieder Schluss machen, oder? Es reicht doch. Aber ich bin mir sicher, zumindest mal der eine oder andere von euch wäre enttäuscht, weil er sich denkt, na ja, komm, ein bisschen was kannst du schon liefern, mein Freund. Ja? Bin ja extra hergekommen, um auch eine Predigt zu hören. Kannst du nicht mich so abspeisen. Ne? Warum ist das so? Warum brauchen wir mehr? Stell dir es wirklich vor. Du könntest das Gesicht von Jesus Christus erblicken. Du stehst oder sitzt oder wie auch immer bist du vor ihm und schaust in sein Gesicht. Er ist da. Und er schaut dich an. Und du spürst in dem Moment, dass er dich sieht. So wie du ihn siehst. Du fühlst in dem Moment, dass Gott wirklich bei dir ist und du erlebst ihn, du siehst ihn nicht nur. Jetzt in diesem Moment hier würden wir vielleicht sagen, und dann würde ich ihn anfassen wollen, dann würde ich ihn Fragen stellen, dann würde ich dies und jenes tun und dies und jenes sagen und ich schwöre dir, ich garantiere dir, du würdest nicht. Nichts würdest du tun. Du würdest nur stehen und erblicken. Und es würde dich erfassen und es wäre alles da, was du brauchst. Du würdest sofort spüren, es bedarf nicht mehr als diesen Moment des Erblickens. Es wäre alles da. Und wenn man dann auf den Boden der Tatsachen kommt, dann erscheint das alles so weit weg, oder? Hat das was mit meiner Wirklichkeit zu tun, mit meinem Alltag? Hat das was zu tun mit dem, was ich wirklich bin? Was mich wirklich trägt? Und dann sind wir auf dem Boden der Tatsachen, oder? Und dann fragen wir uns, naja, gut, aber manchmal spüre ich ja Gott auch gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, wo er ist. Ist irgendwie weg. Gar nicht in der Nähe. Dabei war es schon immer so. Immer wenn Gott da war, ne, die Menschen haben ihn dann überhaupt nicht wahrgenommen. Im Alten Testament so, und dann spätestens als Jesus da war. Er war so da, ne, und er steht da so und spricht mit den Menschen und die nehmen gar keine Notiz. Ich frage mich, könnte es manchmal in deinem Leben genauso sein, dass du wie auf so einem Marktplatz, ne, und da ist Geräusch und dann ist Trubel und du kriegst gar keine Ruhe in den Moment und du spürst überhaupt nicht, dass Gott da ist. Und dann spricht Jesus zu uns, so wie er es in Matthäus 11 tut und sagt und spricht mit seinen Jüngern über die Menschen, die er da sieht. Er sagt, mit wem aber soll ich dieses Geschlecht vergleichen? Es ist irgendwie Kindern gleich, die auf den Märkten sitzen und den anderen zurufen und sagen, wir haben euch gepfiffen, also wir haben euch ein Lied gespielt auf der Pfeife und ihr habt nicht getanzt. Wir haben Klagelieder gesungen und ihr habt nicht gewehklagt. Denn Johannes ist gekommen, der weder aß noch trank, und sie sagten, er hat einen Dämon. Und der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt, und sie sagen, siehe, ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. Was sagt Jesus hier? Jesus sagt, die Menschen sehen, sie sehen, aber sie erkennen nichts. Sie gehen dran vorbei und bemerken ihn gar nicht. Als ich dich eben bat, mal zu überlegen, wie es wäre, Gott wirklich ins Gesicht zu schauen. War es so, dass du dich gefragt hast, Mensch, ja, wow, wie schön wäre das? Was für ein Moment das wäre. Und könnte es sein, dass es so ist, wie hier in diesem Text beschrieben, dass Jesus so vor mir steht, so vor dir steht und wir sehen ihn gar nicht? Weil wir nur sehen, was wir sehen wollen. So wie die Menschen nämlich hier, die schreien, so müsste Gott sein. Oder so, haben wir nicht gepfiffen, haben wir nicht gewehklagt. Herr, habe ich dich nicht gebeten, mir zu begegnen und habe ich dich nicht gebeten, damit du meine Feinde aus dem Weg räumst? Habe ich dich nicht gebeten, dass du mich gesund machst, Herr? Aber wo bist du? Du bist weg, Herr. Du bist nicht da. Gott sagt, so sind die Menschen. Sie rufen nach mir und behaupten, sie könnten sehen und sie würden ja nach mir rufen, aber im Grunde genommen bemerken sie mich überhaupt nicht. Jetzt sagst du vielleicht, naja, alles klar, Henrik. Ja, aber Gott meint hier nicht die Menschen, die nah bei ihm sind, sondern so, die da auf dem Markt rumlaufen. Das sind die anderen. Ne? Also ich und die 139.999, die auserwählt sind, die 144.000, zu denen du gehörst, bei denen ist das anders. Wir kriegen schon mit, dass Jesus da ist. Aber da hat Jesus auch, sagt er das Gleiche. Ja, in Matthäus 16 passiert dann, da kommen die Pharisäer und die Sadduzäer herbei. Also Sadduzäer und Pharisäer zusammen. Das ist so wie Boris Becker und Olli Pocher. oder wie Taylor Swift und Kanye West oder Merkel und Merz. Ja. Wenn die beiden zusammenkommen und wollen was von dir, dann musst du schon allein, weil die zusammenhalten plötzlich, musst du schon mal gucken. Ja, das Pack hält plötzlich zusammen. Und die kommen zusammen und was sagen sie? Mögest du uns ein Zeichen geben vom Himmel, dann wüssten wir, wer du bist. Und dann sagt Jesus, macht er dieses tolle Gleichnis da mit dem Wetter, ne? Wenn Abend rot ist, dann erkennt ihr das Wetter und wenn Morgen rot ist, erkennt ihr das Wetter, aber wenn der Sohn, der Menschensohn vor euch steht, dann erkennt ihr ihn nicht. Kein Zeichen, sagt er ihnen, werde ich euch geben, nur das Zeichen des Jona. Auch spannend mit dem Zeichen des Jona, das ist, dass er ist tot und wird auferstehen, das ist so ein Hinweis darauf. Haben dann auch die Jünger nicht begriffen, die Pharisäer und Sadduzäer ja schon mal dreimal nicht, aber auch die Jünger nicht. Ne? Weil direkt, da geht die Geschichte weiter, also direkt im Anschluss auf diese Geschichte, ja, fahren die mit dem Boot und kommen auf der anderen Seite und dann merken die Jünger plötzlich in ihrem Boot, oh, da sind keine Fische. Wir haben mal wieder nichts zu essen. Übrigens, das ist nach der Geschichte mit der Speisung der Tausenden. Also die wissen, wie es geht eigentlich, ja, und denken sich so im Hinterkopf, ach du Scheiße, wir haben schon wieder nichts zu essen mit. Wir kriegen gleich Hunger. Und Jesus sprach zu ihnen, seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Sie aber überlegten, also sie kratzten sich am Kopf, schnallten mal wieder nichts, ne? Sie überlegten bei sich selbst und sagten, das sagt er, weil wir keine Brote mitgenommen haben. Eine Kleingläubige nennt Jesus sie dann, ja, so sind wir. Weißt du, so die, das ist so eine Situation, so stelle ich mir das vor, die merken so, oh, ach Mist, wir haben nicht vorgesorgt. Ja, und dann kommt ein, kennst du das, hast du ein schlechtes Gewissen? Ja, und dann spricht dich einer genau auf das an. Das heißt, wie was? Und willst so tun, als wäre nichts. Die sind so mit ihrem Bild, mit ihren täglichen Sorgen beschäftigt, dass sie gar nicht schnallen, was Jesus ihnen sagen will. Und jetzt versuche ich es mal komplett zusammenzufassen, in einem zu bringen. Genau so sind wir, wie diese Kinder auf dem Markt, wie diese Menschen allgemein, ob sie an Gott glauben oder nicht. Wir haben Gottes Bild und wir erwarten, Herr, tu doch mal was. Oder wir wollen ein Zeichen haben. Wir wollen sehen, dass Gott eingreift in unserem Leben, damit wir spüren, dass er auch da ist. Und selbst die Jünger, die mit ihm gehen, also die hier immer als Jünger bezeichnet werden, ich würde mal gerne wissen, ob Jesus zu den anderen immer gesagt, wenn sie gefragt, ne, wenn er gefragt wurde, wer sind denn die da mit dir reisen, ob er dann gesagt hat, ja, das sind meine Jünger. Oder ob er vielleicht gesagt hat, das werden mal meine Jünger werden. Das sind Kumpels von mir. Das sind so Frauen und Männer, die gehen mit mir, die mögen mich. Das sind Freunde. Hat er natürlich nicht. Ja, ihr wisst vielleicht auch schon, in welche Richtung. Wir sind mal wieder so auf den, zu überlegen, wo sind wir überhaupt? Wer sind wir überhaupt? Sind wir tatsächlich Jünger? Und was ist der Unterschied? Spannend ist, dass, wenn man jetzt noch weiter liest, der nächste Schritt ist der, dass Jesus seine Jünger nämlich fragt, was denkt ihr denn, was die Leute glauben, wer ich bin? Habt ihr schon mal vielleicht gehört? Und dann sagen, ja, die einen sagen das, die anderen sagen das. Und dann fragt Jesus, ja, und was denkt ihr, wer ich bin? Und dann kommt Petrus und sagt, du bist der Sohn Gottes. Da geht ein Moment das Licht an. Für eine Sekunde. bei Petrus. Der hat einen hellen Moment. Und so ist das auch bei dir und bei mir. Manchmal haben wir so einen hellen Moment. Ne? Dann geht mal so eine Lampe an. So ein Licht auf dem Weg. Dann haben wir das Gefühl, wir sehen Jesus. Das Gefühl, wir kriegen irgendwie was mit. Und das Fatale daran ist, dass wir gar nicht oft merken, dass genau das ist, was diese Texte hier kritisieren, dass das nämlich gar nicht Licht ist, das ist ein Lämpchen. Das ist kein Licht. Das ist kein echtes Licht. Da leuchtet mal die eine oder andere Lampe und wir verbinden das mit den Wundern, die wir so in unserem Leben erleben. Mit den Zeichen, die wir immer von Gott fordern, so wie es die Menschen seit Tausenden von Jahren machen. Immer irgendwas sehen wollen, irgendeine Feuersäule oder eine Wolke, die voranzieht. Und es 2 Minuten später wieder vergessen haben. Die wollen Manna vom Himmel regnen haben. Wir suchen immer so die Momente, wo Gott in unserem Leben eingreift und wo dann merkt, ah ja, stimmt, da bist du ja Gott. Hast du Macht. Feind hat mal ordentlich eine gekriegt oder ja, gestern ging es mir nicht gut und dann habe ich gebetet und jetzt geht es mir gut. Und dann ist Jesus da, dann ist er da, plötzlich. Wie versteht ihr nicht, dass ich nicht von Broten zu euch sprach? Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten den Sauerteig der Brote, sondern dass es um die falsche Lehre geht. Es ist eine irre Lehre, zu glauben, dass Gott dann da ist, wenn er Wunder in meinem Leben tut. Oder wenn er eingreift oder irgendwas macht. Weißt du, wann Gott in deinem Leben ist? Wenn du ein Jünger bist. Gott ist dann in deinem Leben, wenn du mit ihm gehst. Natürlich wissen wir, dass Gott da ist. Und dann können wir das erklären von unserem Kopf, aber wenn du das in deinem Herzen spüren willst, dann ist nämlich genau der Unterschied zwischen dem Freund von Jesus und dem Jünger der, dass der Jünger, der geht dahin, wo Jesus hingeht. Der Freund von Jesus, der sagt, ja, Jesus ist bei mir, der ist immer mit mir, egal wohin ich gehe, ob ich zur Arbeit gehe oder ob ich in Urlaub fahre oder ob ich in Not bin, ob ich krank bin und im Krankenbett liegt, Jesus geht immer mit mir, er geht überall mit mir hin. In dieses Denken bin ich auch hineingeboren worden. Spätestens da habe ich es gemerkt, wo man mir als Jugendlichen früher erzählt hat, ja, wenn du in die Disco gehst, da geht Jesus nicht mit dir mit. Und da kommt dieses Denken her, dass ich gehe irgendwo hin und Jesus geht mit mir mit. Aber ein Schuh wird raus, dass ich mit Jesus gehe. Folge mir nach, sagt Jesus. Und wenn du mit Jesus gehst, da ist eine ganz klare Logik drin, wenn du mit Gott wirklich gehst, du gehst mit ihm, dann spürst du doch, dass er da ist, weil du ihm ja hinterher gehst. Wenn du aber deinen Weg gehst, dann musst du dich permanent umdrehen, du musst dich fragen, ist er da? Sag ich da, sehe ich ihn? Wenn du ihm aber nachgehst, dann hast du seinen Blick auf ihn gerichtet. Und dann siehst du ihn. Tag ein, Tag aus. Weißt du? Und ich glaube, dann erleben wir die Momente, wo wir Jesus wirklich sehen. In einem Text, der sagt, der Sohn zeigt sich in seiner göttlichen Herrlichkeit, in der Herrlichkeit des Vaters. Wenn du Jesus wirklich siehst, dann hast du diesen Moment, dann weißt du, er ist da. Und dann brichst du innerlich zusammen, wenn du so einen Text liest, weil du weißt, stimmt, das ist Herrlichkeit. Und alles andere ist nur Dreck dagegen. Und wenn dich einer fragt, wie viel Schönes hast du letzte Woche gesehen, wie viel Schönes ist dir im Leben begegnet, dann sagst du jeden Tag von morgens bis abends. Es war wunderbar, weil Jesus da war. Ich habe ihn gesehen die ganze Woche, weil ich meine Augen nur auf ihn gerichtet habe. Auf diesen großartigen, wunderschönen Gott. Wie schön er ist, ich habe sein Gesicht gesehen und ich konnte meine Augen gar nicht von ihm lassen, weil seine Schönheit hat mich total beeindruckt. Ich war hin und weg von dieser Schönheit. Weißt du, so wie du was gesehen hast, wo du dich das erste Mal verliebt hast, in einen Gegenstand oder in einen Menschen und du hast gesehen und du dachtest, wow. Und ganz, es ist keine Illusion, das jeden Tag bei sich zu haben. Es ist genau das, was Gott will, dass wir das sehen, dass wir da hinschauen und nicht auf diesen Dreck, auf den wir mal schauen. Er ist ganz und gar Gottes Ebenbild. Sein Wort ist die Kraft, die das Weltall zusammenhält. Und so wie der Axel das gerade mit diesem Lappen uns gezeigt hat, aber genauso ist es, verstehst du, wenn in den Momenten, wo du denkst, alles zerfließt, alles geht weg, alles geht verloren, nichts ist mehr von dem da, was mal war. So wie die Menschen, wie die Medien uns jederzeit einreden wollen, ja, dann guck mal, nichts ist mehr, wie es war, alles wird schlimmer. Da bleibt nichts mehr, auch wie war es schön früher. Bald keine Rente mehr und alles ist kaputt. Nein, wir wissen doch, dass Gott alles zusammenhält. Er sorgt dafür, dass auch in dem Moment, wo der Axel das Tuch fallen lässt, dass es runterfällt. Er hat das in der Hand. Genau in dem Moment. Genau in dem Moment. Der verpennt die Situation nicht. Es hätte ja auch sein können, oh, das Tuch bleibt hier auf der Ebene stehen. Weißt du, und wie sein Wort dafür sorgt, dass auch zum zig Milliardensten Mal irgendwo was runterfällt, wenn es fallen gelassen wird, so sorgt er dafür, dass er bei dir ist und dass er dich trägt und dass er dich in seiner Hand hält und mit dir geht, wenn du mit ihm gehst. Durch seinen Tod hat er uns von unserer Schuld befreit. Machen wir heute nicht. Aber auch das ist doch, Mann, Leute, alles weg. Und nicht nur bei uns, sondern bei allen anderen auch. Weißt du, das ist ja nicht nur das Schöne, also bei dir, sondern auch bei mir und bei allen anderen. Ich weiß, dass du verstehen kannst, dass er dir vergibt, aber mir nicht. Aber was? Er hat alle von der Schuld befreit. Nächste Woche kommt der Friedel. Wahrscheinlich wird der auch wieder. Hör mal, wenn der Friedel predigt, da ist immer die Botschaft drin, Gott hat uns alle erlöst. Alle. Und nicht nur die 144.000. Für jede Schuld dieser Welt, die je vollbracht worden ist und die je irgendwann jemand vollbringt. Für alle Schuld ist er gestorben. Und wenn ich das abstreite, dann mache ich das klein, was da passiert ist. Okay, aber das Klammer zu. Und jetzt kommt's. Und er hat den Ehrenplatz im Himmel eingenommen, an der rechten Seite Gottes, den alle Macht gehört. Ja, das ist so ein Bild von früher, ne, so mit einer Majestät und Ehrenplatz. Und dann machen wir schon vielleicht so daneben oder so einen tiefer. Weißt du, der ist da. Wer macht das und setzt sich einfach so neben den König? Ja. Und nimmt diesen Platz ein, der wird dir vielleicht verliehen oder was. Nein, er ist, das ist dieser Platz, das sagt dieser Text und das sagt auch der Urtext, so wie er formuliert ist. Das ist der Platz, wo er immer hingehört hat. Der ist dann nur wieder zurückgekehrt. Der ist von Anfang an, er war alle Zeit da, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und den hat er wieder eingenommen, verstehst du? Und wenn du sein Jünger bist, dann bist du auch da. Du bist mit ihm und er ist mit dir. Er ist da. Weil warum spricht Paulus diesen Text, warum schreibt er das so an die Hebräer? Weil die dieses Bild kannten mit diesem Ehrenplatz und das hat so viel Bedeutung. Die Menschen sollten begreifen, dass das etwas ist, was uns herausholt aus dieser Normalität und aus dieser Einfachheit, aus dieser Begrenztheit dieser Welt. Es gibt keine Grenzen mehr, versteht ihr? Wir haben mit Jesus den höchsten Platz eingenommen. Die Schuld ist weg, uns ist vergeben und wir sind bei Gott. Und zwar hier schon. Gott sagt das, Jesus sagt das, das Himmelreich ist jetzt und hier. Lebst du das? Vertrittst du das? Gehst du durch die Woche, triffst du die Menschen und sie merken, wow, der hat den Ehrenplatz schon längst eingenommen. Die ist da. Du hast Teilnahme an der Macht. Der zur Seite der Majestät sitzt, hat Teilhabe an der Macht. So wie Jesus. Kompletter Schutz, komplette Sicherheit, komplette Nähe zur Majestät. Verstehst du, du bist einfach ganz dran. Es ist alles vollendet. Warum frage ich mich immer, und ich beziehe euch jetzt einfach frech mal mit ein, warum laufen wir immer rum wie Unvollendete? So gedrückt und so gebückt wie Unvollendete. Als gäbe es noch was zu tun an uns. Als gäbe es noch eine bessere Form des Glücks, eine schönere Form der Vollendung in dieser Welt. Mehr als dieser Text, den wir letzte Woche gelesen haben. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Mehr Schönheit, mehr Kraft, mehr Vollendung kann dir nicht geboten werden. Du hast alles. Du bist erhoben über alles, was dich runterziehen soll. Gott hat alles getan und du sitzt an seiner Seite, auf seinem Schoß. Und du darfst das alles für dich in Anspruch nehmen. Geh durch diese Welt mit diesem Bewusstsein. Sei dir klar darüber, dass du ein Kind Gottes bist, dass du ein Jünger bist. Nur geh mit Jesus. Geh mit ihm. Geh ihm hinterher. Und du wirst ihn immer vor Augen haben. Du wirst ihn immer sehen. Und all diese Zeichen und Wunder, die weiterhin passieren werden, die wie Lichter sind auf deinem Weg, die machen aber nur ein Funzellicht. Die Sonne strahlt da vorne und da schauen wir hin. Das ist das, was wir sehen wollen. Jesus ist das Licht in unserem Leben. Und wenn du dazu Ja sagst, dann wird es scheinen Tag aus Tag ein und dein Leben erhellen. Ich möchte darum beten, dass es bei dir so ist, okay? Dann steh bitte dazu auf. Vater, allmächtiger Gott, Jesus Christus, der du warst hier auf dieser Welt und uns erlöst hast und von aller Schuld befreit und Heiliger Geist, der du doch in uns bist, vergib uns. Vergib uns jeden Moment der Dunkelheit, den wir verspürt haben, weil wir vergessen haben, dass du doch leuchtest, dass dein Licht da ist in unserem Leben, dass du unsere Sonne bist, die uns wärmt, die uns Kraft gibt. Herr, hab Dank, dass du all das in diese Welt gebracht hast und dass du so geduldig mit uns bist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Herr, ich möchte dich für jeden in diesem Raum bitten, dass wir lernen, dir nachzugehen. Dass wir lernen, deine Jünger zu sein. Und dass wir das ganz bewusst tun in der kommenden Woche, dass wir nicht mehr gebückt gehen und keine Dunkelheit zulassen, sondern schauen auf dich, auf dein Licht. Herr Jesus, hab Dank, dass du uns so nah zu dir holst und dass wir dadurch Teilhabe haben können an dieser Macht und dass zur Vollendung es nichts mehr bedarf. Hab Dank dafür, Herr, dass du uns vollendet hast. Hab Dank dafür, Herr, dass du uns Freund nennst, dass wir zu dir gehören und mit dir zusammengehen dürfen. Herr, wir wollen dir nicht hinterhergehen, sondern wir wollen in deine Hand nehmen und mit dir gehen. Und geh du in unserem Leben voran und wir wollen dir willig hinterhergehen. Großer Gott, hab Dank für deine Nähe. Du bist liebevoll und großzügig und stößt uns nie weg. Wir gehören zusammen, Herr. Wir sind so gern mit dir befreundet. Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist die Schönheit in Vollendung. Du bist unsere Kraft und unsere Sehnsucht. Du bist die Freude in jedem schönen und in jedem schweren Moment. Hab Dank, Herr, dass wir zusammengehören. Herr, wir wollen auf dich schauen, auf dieses Licht. Auf dich, du wunderbarer Gott. Amen.